Vis-à-vis.
Herr Sickelkow, das Buch, was Sie geschrieben haben, heißt Das Verbrechen an unseren Kindern. Das ist ja ein recht drastischer Titel. Können Sie erst mal schildern, wie sieht denn die Realität in der Arche in Hellersdorf, wo Sie überwiegend tätig sind, aus?
Na, die Realität für unsere Kinder ist sehr erschreckend, weil ihre Chancen, und ich glaube, das ist das große Problem der Kinderarmut, dass es eben keine Chancengleichheit gibt, dass ihre Chancen sehr gering sind. Wir haben viele Kinder, die gehen nicht aufs Gymnasium. Es gibt eine Statistik, die besagt, dass 5% der Kinder, die aus Hartz-IV-Familien kommen, überhaupt nur Abitur machen. Und andere Kinder, wo die Eltern das Geld haben, die treiben sie sozusagen mit dem Geld ins Abitur. Und die Kinder wissen ja häufig schon auch in der 5. Klasse, was sie mal werden, nämlich Bürgergeldbezieher. Und das ist natürlich traurig. 25% aller Viertklässler können nicht lesen. Das hat auch eine Statistik herausgefunden. Und viele von diesen Kindern haben wir. Es sind bei uns viel mehr als 25%, weil wir natürlich gerade die Kinder erreichen, die arm sind. Im weitesten Sinne finanziell arm, aber im klassischen Sinn eben auch emotional verarmt.
Was machen Sie mit den Kindern?
Also wir versuchen den Kindern erstmal zu zeigen, dass sie wertvoll und einzigartig sind. Das ist das, was sie häufig in ihren Familien nicht hören, weil die Eltern häufig überfordert sind oder unterfordert sind mit ihrer Lebenssituation. Ich sage ja schon seit vielen Jahren, das, was den Familien fehlt, ist nicht Geld. Natürlich mussten die Lebenshaltungskosten angeglichen werden. Aber was ihnen fehlt, ist Perspektive und Würde. Und das bekommen die Kinder natürlich ab. Und wenn sie zu uns in die Einrichtung kommen, dann versuchen wir wieder Möglichkeit zu geben, Kind zu sein, ihre Potenziale zu erkennen, die zu fördern, ihnen ein kostenloses Mittagessen zu geben. Obwohl, komischerweise in dieser Stadt gibt es ja ein kostenloses Mittagessen an den Schulen. Aber wir haben deswegen nicht weniger Kinder zum Mittagessen. Weil viele Kinder gehen ungefrühstückt in die Schule, bekommen dann um 11 Uhr Mittagessen. Und wenn sie um 14 Uhr oder 15 Uhr in die Arche kommen, haben sie schon wieder Hunger. Also alles, was ein Kind braucht, findet es in der Arche.
Woran liegt es, wenn Kinder zum Beispiel kein Frühstück bekommen oder so wenig Unterstützung?
Also es ist sehr unterschiedlich. Natürlich eben die Eltern, die sich aufgegeben haben, die stehen vielleicht nicht morgens um 6 auf, wenn ihre Kinder aufstehen. Dann möchte man sie gleich verurteilen, sagen, sind dann schlechte Eltern. Aber nun wird ja heute kein Mädchen in Deutschland geboren, das jetzt schon weiß, dass sie ihre Kinder mal vernachlässigen wird. Aber da ist irgendwas in der Biografie passiert. Da gab es wenig Lebenshoffnung, wenig Unterstützung. Wir haben viele Menschen, die zu uns kommen, die kommen aus der bildungsfernen Schicht. In Marzahn-Hellersdorf ist der höchste Prozentsatz von schwangeren Teenagern. Warum? Nicht, weil die Mädchen nicht verhüten, sondern vielmehr, weil sie sich Kinder wünschen, weil sie keine Perspektive haben, weil sie vielleicht schon in ihrer eigenen Biografie wenig bekommen haben. Und dann haben wir leider in Deutschland Brennpunktschulen. Ich mag dieses Wort eigentlich gar nicht, aber in diese Schulen gehen Kinder, von denen, sage ich mal, 80% die gleichen Probleme haben. Und der Lehrer, der häufig alleine ist, muss sich bei diesen Kindern irgendwie durchmogeln. Und er versucht sich dann am mittleren Durchschnitt zu orientieren. So bleiben schwache und starke Kinder auf der Strecke. Und das ist natürlich sehr schwierig für die Kinder. Und das macht die ganze Situation herausfordernd. Und viele bekommen dann eben kein Frühstück von zu Hause aus, in der Schule auch nicht. Und dann können sie sich im Unterricht nicht konzentrieren. Und dann geht der Kreislauf weiter.
Bei einem Verbrechen stellt sich für mich auch die Frage, es muss ja auch Täter geben. Also wer sind die Verbrecher oder vielleicht auch die Mitläufer hinter diesem, wie ich Sie jetzt richtig bislang verstanden habe, strukturellen Verbrechen?
Also als 2001 der erste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung rauskam, kämpfte ich ja schon einige Jahre gegen Kinderarmut. Und ich dachte, hurra, endlich steht mal irgendwo schwarz auf weiß, es gibt 1,2 Millionen Kinder in finanzieller Armut. Und jetzt wird der Staat und wird die Politik was unternehmen. Mittlerweile sind 23 Jahre später, die Armutszahlen bei Kindern haben sich verdreifacht. Und ich muss sagen, das ist unterlassene Hilfeleistung. Man wusste es, die Situation wird immer schwieriger und man hat nichts getan. Und das ist ein Verbrechen, weil wir haben schon mehr als eine Generation verloren. Wir haben das gesehen durch den Lockdown. Während Corona haben Menschen gemerkt, sie sind noch abgehängter als vorher. Und dieses Verbrechen, das muss man benennen. Und ich muss sagen, da hat Politik versäumt, die Rahmenbedingungen zu verändern. Und wir schließen bei PISA immer schlechter ab. Und das im Land der Dichter und Denker. Und das macht mich eigentlich wütend, weil ich sagen muss, irgendjemand muss den Leuten mal die Pistole auf die Brust halten und sagen, hey, was macht ihr hier? Das ist nicht die Zukunft der Gesellschaft, in die ihr investieren müsst, sondern die Gegenwart, damit wir eine Zukunft haben. Und diese Zukunft haben wir nicht. Wir reden darüber, wir brauchen 50.000 Menschen aus dem Ausland als Fachkräfte in Deutschland. Aber 50.000 Kinder schaffen ihren Schulabschluss jedes Jahr nicht. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz.
Aber liegt es an der Politik, dass diese 50.000 Kinder sozusagen, die Facharbeiter werden könnten, es nicht schaffen? Oder liegt es an anderen Einflüssen, wie zum Beispiel, naja, ich möchte ein Start-up gründen und möchte nicht Facharbeiter werden?
Also erstmal liegt es an unserem Bildungssystem, das noch nie so marode war seit der Gründung der Bundesrepublik. Deswegen muss man da nachjustieren. In Berlin zum Beispiel geben wir das meiste Geld für Bildung aus, aber unsere Schulen sind so marode, dass nicht mal die Eltern auf die Toiletten gehen möchten. Also da muss erstmal nachgebessert werden. Es muss auch ein gutes Gefühl sein, in die Schule zu gehen. Und der Frontalunterricht ist vielleicht auch nicht mehr die Lösung. Und natürlich braucht es Werte, die vermittelt werden. Und es braucht Vorbilder. Und wo sind die Vorbilder? Die Frage ist, das, was unser System fehlt, sind Menschen. Und da muss ich Geld in die Hand nehmen und Menschen investieren. In der Arche werden neue Mitarbeiter immer gefragt, wie lange bleibst du? Weil sie eben keine Konstanten mehr haben. In den Schulen wechselt der Grundschullehrer in der Hälfte der Zeit. Warum? In den Familien wechseln natürlich auch oftmals die Partner. Wir haben immer mehr Patchwork-Familien. Wir haben keine Konstante mehr. Und Kinder brauchen Menschen, auf die sie heraufsehen. Und wenn ich unsere Kinder in der Arche frage, was sie mal werden wollen, dann ist es in der Regel Influencer, es ist in der Regel Arche-Mitarbeiter oder Bürgergeldbezieher. Und die Chance, eins von diesen drei Dingen zu werden, ist eigentlich am höchsten beim Bürgergeldbezieher. Denn in Deutschland braucht man 4 Generationen, um aus der Armut herauszukommen.
In Ihrem Buch watschen Sie, ich sage es jetzt mal ein bisschen drastisch, ja auch die Bürokratie ziemlich ab. Und die Bildungselite, das Bildungsbürgertum kriegt ja auch einiges ab. Also sind die wesentlich, dass sich daran nichts ändert? Weil allgemein gesprochen würden wahrscheinlich die meisten Politiker sagen, ja natürlich müssen wir was gegen Kinderarmut machen und müssen die Qualität der Schulen verbessern. Aber es scheint ja nicht dazu zu führen, dass es so wird.
Ich rede ja mit Politikern. Ich erarbeite sogar Konzepte gegen Kinderarmut, die dann anschließend in der Schublade landen. Und im Grunde sagt man mir, ja, Herr Sickelkuh, Sie haben recht, aber wir geben so viel Geld aus. Wir tun doch schon so viel. Aber unterm Strich sieht man es nicht. Wir haben immer noch diese Brennpunktschulen, wo unter Umständen 1, 2 Kinder in die Schule gehen, die deutscher Herkunft sind. Und alle anderen eben nicht. Anstatt, obwohl wir ein kostenloses Nahverkehrsticket haben, die Kinder auf verschiedene Schulen zu verteilen. Ich glaube, dass wir uns mehr Gedanken darüber machen müssen, wie können wir das Geld, das wir in die Hand nehmen, dazu bringen, dass es beim Kind ankommt. Das heißt, das Bildungssystem muss verbessert werden durch Menschen. Wir müssen besser hinschauen, wie können wir einzelne Kinder viel mehr fördern? Und warum müssen wir Gesetze machen für arme Kinder, wenn es doch eigentlich allen Kindern gleich gehen sollte? Wie können wir diese Chancengleichheit schaffen, die wir zum Beispiel in Finnland, Dänemark oder Schweden haben, als gutes Vorbild? Da kostet das alles kein Geld. Da ist es ganz unabhängig, ob ein Kind arm ist oder aus einer Akademikerfamilie kommt. Es wird in der Schule immer gleich gefördert. Und es muss nicht außerhalb der Schule außerschulische Nachhilfe nehmen, die unter Umständen 10 Euro kostet pro Stunde. Aber das Bildungs- und Teilhabepaket gibt nur 150 Euro und dadurch kommen die Kinder nicht weiter. Das heißt, im System ist etwas verkehrt und dem will man sich so nicht richtig annehmen, weil man sagt, ah, Bildung ist Ländersache, da wollen wir nicht so reinreden. Aber wir müssen etwas tun, weil Kinder sind ja die einzige Ressource, die wir haben. Wir haben ja keine Bodenschätze. Das heißt, investieren wir heute in unsere Kinder, dann werden wir auch etwas rausholen. Das hat Politik vernachlässigt und da muss auch Gesellschaft sich dran beteiligen. Heute gehen die Leute wegen Rechts auf die Straße, sie gehen wegen Klima auf die Straße. Aber wer geht auf die Straße für unsere Kinder, die ja eigentlich unser bestes Gut sind?
Wahrscheinlich ist es so, dass die meisten an ihre eigenen Kinder denken und im Zweifelfall dann entscheiden, ich gucke, dass ich eine Schule finde, die nach meinen Vorstellungen von meinem Kind mit am besten ist. Möglichst nicht die Brennpunktschule.
Wenn ich das der Bildungssenatorin sagen würde, würdest du sagen, ja, erstmal werden Kinder dort eingeschult, wo sie wohnen. Und wenn die Kinder im Brennpunkt wohnen, gehen sie natürlich in die Brennpunktschule. Und, sag ich mal, ein bisschen übertrieben, ist es dann relativ schwierig, auf eine andere Schule zu bringen. Und natürlich auch, wenn ich Kinder, die verhaltenskreativ sind, einzelne Kinder dann auch noch in eine Schule schicken will, wo eben die Eltern genauso denken, wie sie es gerade gesagt haben, ich möchte das Beste für meine Kinder, dann werden die sagen, ja, meine Kinder spielen nicht mit den Schmuddelkindern, ich will diesen Einfluss bei mir nicht. Da teilt sich unsere Gesellschaft auch ein bisschen. Da sind wir vielleicht auch gar nicht bereit, so aufzunehmen. Aber auf der anderen Seite gibt es eben viele Eltern, die sich aufgegeben haben, die keine Perspektive mehr haben. Vor kurzem saß eine Mutter in meinem Büro, die erzählte mir, sie ist kontrolliert worden bei der BVG und sie hat ein 9-Euro-Ticket, das ist dieses Sozialticket. Dann wurde sie kontrolliert und sagte, kontrolliert bitte jetzt auch noch Ihren Ausweis zu dem Ticket und anschließend noch Ihren Bürgergeldbescheid. Und dann stand die Mutter vor ihm und sagte, stell mir vor, wie ich mich gefühlt habe. Ich muss einem wildfremden Mann meine Bedürftigkeit nachweisen. Und überall, wo ich hingehe, muss ich mich nackt ausziehen. Das macht etwas mit ihr und es macht irgendwas mit ihren Kindern. Sie ist keine schlechte Mutter, aber sie gibt sich irgendwann auf.
Sie haben gesagt, das Geld muss direkt beim Kind landen und nicht vielleicht bei den Eltern oder bei irgendwelchen Institutionen, wo es nachher nicht bei den Kindern landet. Was muss passieren, dass es dort auch ankommt, in der Bildung, in der Ausbildung von Kindern?
Also ich will nicht sagen, dass die Eltern das Geld falsch ausgeben, wenn das Geld bei ihnen auf dem Konto landen würde. Aber es wäre natürlich besser, wenn man die Infrastruktur für alle Kinder verändert. Wenn man sozusagen sagt, okay, wir legen einen starken Fokus auf die frühkindliche Erziehung. Wir legen einen Fokus darauf, dass schon im Mutterleib des Kindes das Kind sozusagen einen Ansprechpartner geschnappt, ohne dass die Mutter oder der Vater sich überlastet fühlt oder das Schulsystem besser auszustatten, dass die Bildung besser beim Kind ankommt. Zum Beispiel ein kleines Beispiel ist, helfen manchmal nur Kleinigkeiten. Wir haben zum Beispiel, seitdem wir wissen, wir haben so viele Kinder, die nicht lesen können, Lesehunde in der Arche eingesetzt, dass Kindern Hunden etwas vorlesen, die nicht werten. Kinder, die nie lesen, denen nie etwas vorgelesen wird, fangen auf einmal an zu lesen, weil sie einen Grund haben zum Lesen. Da ist jemand, der nicht wertet, ein Hund, den man anschließend streicheln kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass in jede Schule ein Hund gehört, aber zumindest so Kleinigkeiten, die man verändern kann, die große Wirkung haben. Oder zum Beispiel, wenn wir dabei bleiben, dass außerschulische Nachhilfe Geld kostet. Warum lädt man nicht eine App auf das Handy eines Kindes, das fordere ich seit Jahren, eine Chancen-App, womit das Kind mit seinen Eltern zusammen dann bei der außerschulischen Nachhilfe bezahlt. Und dann wird das Geld nicht bei den Eltern abgebucht, sondern am Jobcenter oder wer auch immer dafür zuständig ist. Das würde helfen, dass das Geld direkt beim Kind ankommt. Und das entlastet dann den Geldbeutel der Eltern natürlich auch.
Gibt es denn politische Bewegungen oder politische Parteien, wo Sie sagen, das geht in eine Richtung, in der ich denke, ja, die Richtung ist erstmal die richtige, weil ansonsten reden wir schön drüber und es ändert sich doch wieder nichts.
Also ich möchte schon sagen, dass ich relativ parteineutral bin. Allerdings hat die CDU gerade etwas Neues auf den Weg gebracht. Sie überlegt, Lotsen einzusetzen, die Eltern unterstützen, die vielleicht ihren Verpflichtungen nicht so nachkommen. Man versucht, mehr Chancen zu geben auf dem Arbeitsmarkt. Und das ist ja eigentlich das größte Problem, was wir haben. Politik muss auch mit Wirtschaft reden und sagen, wir brauchen existenzsichernde Arbeitsplätze für alleinerziehende Mütter. Und ich finde es viel wichtiger, zu subventionieren als zu alimentieren. Das macht ja auch was mit den Menschen. Wenn ich zum Beispiel eine Mutter habe, wir haben in Hellersdorf massenweise Frauen und Männer, die gehen arbeiten und brauchen zusätzlich Sozialhilfe und müssen dann noch zum Jobcenter laufen. Anstatt zu sagen, hier ist eine Mutter, die kann nur 30 Stunden arbeiten, braucht aber 40 Stunden Gehalt, dann müsste sie zum Jobcenter gehen. Warum gibt man nicht sofort dem Arbeitgeber das Geld, damit sie auch von ihrer Arbeit leben kann und nicht noch eine zweite Stelle braucht? Und sie fühlt sich viel wertvoller und die Kinder sagen, Mann, Mama geht arbeiten, wenn ich groß bin, gehe ich auch arbeiten, weil das ist mein Vorbild. Und das fehlt ganz häufig, weil eben diese Perspektivlosigkeit um sich greift.
Ein Kapitel in Ihrem Buch heißt Misslungene Flüchtlingspolitik. Was ist da misslungen?
Wir haben gerade in Hamburg einer Flüchtlingsfamilie, die 8 Jahre lang in einer Flüchtlingsunterkunft war, eine Wohnung besorgt. Wir lassen Menschen in unser Land, was ja auch richtig ist, wir sind ja auch ein Einwanderungsland, und signalisieren ihnen, wir schenken euch Sicherheit, wir schenken euch Obdach und es geht euch gut in unserem Land. Und auch unsere Außenministerin stellt sich überall in die Welt und sagt, kommt nach Deutschland, wir schaffen die Visapflicht ab. Ohne darüber nachzudenken, wo ist denn der Wohnraum bitte? Oder wo sind die Schulplätze? Wo sind die Lehrer? Wo sind die Kita-Plätze? Wir haben in Hellersdorf zum Beispiel einen Kleinkinderbereich, wir öffnen jetzt gerade eine Kita, zu dem fast nur Geflüchtete kommen, weil die anderen Kitas die Kinder nicht aufnehmen können, möchte ich fast sagen, weil sie nicht genug Geld haben, die Sprachförderung zu übernehmen. Also, weil es nicht genug Kita-Plätze nimmt, nimmt man natürlich dann die Kinder, wo man nicht so viel Förderung machen muss. Verstehe ich auch, würde ich wahrscheinlich genauso machen. Aber auf der anderen Seite bekommen die Eltern keinen Deutschkurs bezahlt, wenn sie nicht einen Kita-Platz für ihre Kinder haben. Auch dort beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Und es gibt dann auch nicht genug Plätze, wo Deutsch als Zweitsprache unterrichtet wird. Auch das machen wir jetzt in der Arche als nächsten Step. Wir unterrichten jetzt Eltern durch eine Lehrerin, die wir angestellt haben, Deutsch als Zweitsprache, um dort zu fördern. Und da ist einfach die Flüchtlingspolitik ein bisschen misslungen, weil man eben sagt, okay, wir holen alle rein und wir lassen alle rein. Natürlich müssen sie rein, weil sie ja Flüchtlinge sind und gerade die, die aus Kriegsgebieten kommen. Aber es gibt eben auch viele Wirtschaftsflüchtlinge, obwohl die gar keinen Platz hier haben und gar nicht hier sein dürften, sind trotzdem ein Jahr hier, weil unsere Bürokratie so lange läuft, kriegen ein Jahr lang soziale Leistungen, dann schickt man sie wieder zurück, hat aber unser Sozialstaat Geld gekostet, weil man da eben auch ein bisschen versagt hat.
Es gibt in Ihrem Buch auch den Satz, da geht es um höheres Bürgergeld für alle, wo Sie kritisch anmerken, das ist ein Witz. Ältere Menschen, kranke und junge Familien brauchen unsere Hilfe, nicht sogenannte Sozialschmarotzer, die das System nur ausnutzen. Jetzt würden wahrscheinlich viele Sozialverbände sagen, das ist doch schierer Populismus.
Ich glaube nicht, dass das viel mit Populismus zu tun haben. Ich bin der Meinung, Arbeit muss sich lohnen. Das ist für mich das Wichtigste, dass man sich sagt, okay, Bürgergeld und das Geld, was man auf der Arbeit bekommt, so ein Niedriglohn, der ist auch nicht viel mehr. Sondern Arbeit muss sich lohnen. Deswegen muss man danach justieren, muss man schmackhafter machen. Aber wissen Sie, es gibt viele Menschen, die sind arbeitslos, weil sie keinen Job bekommen. Alleinerziehende Mütter zum Beispiel, die Kinder haben, die haben gar keine Chance auf dem Arbeitsmarkt. Oder Kranke oder Leute, wo es einfach nicht mehr geht, die psychische Belastung haben. Oder sowas. Aber es gibt Leute, die können arbeiten gehen und die sagen, ich habe keinen Bock. Ich bin vom Herzen arbeitslos und ich möchte arbeitslos bleiben. Und die lehnen jede Arbeitsstelle 20, 30 ab und die bekommen die gleiche Erhöhung wie die Mutter, die sich wirklich Mühe gibt und die auf den Arbeitsmarkt möchte. Warum soll man beide gleich behandeln? Warum kann man nicht sagen, okay, mein Lieber, du hast jetzt 20 Jobs abgelehnt, aber da waren einige adäquate dabei. Natürlich muss sich die Arbeit für ihn auch lohnen. Das ist gar keine Frage. Und dann soll er auch in die Arbeit und dann muss er vielleicht auch oder sie sanktioniert werden und gesagt werden, so geht es nicht weiter. Denn wenn ich bei mir, bei meinen 360 Angestellten jemand habe, der sich im Schrank den ganzen Tag versteckt und 8 Stunden sich ausruht und die anderen machen die ganze Arbeit, dann werden sich meine Mitarbeiter auch bei mir beschweren und sagen, warum sitzt der im Schrank, warum darf der Kaffee trinken und ich muss die ganze Arbeit für ihn mitleisten. Das ist unfair und das wird es im Berufsleben nicht geben.
Sie beschreiben in Ihrem Buch auch konkret jetzt Beispiel der arabischen Flüchtlinge, und zwar der Kinder und Jugendlichen vor allem, zum einen, dass die immer wieder Rassismuserfahrungen haben und zum anderen aber auch, dass gerade die Jungs, aber ich glaube, es sind nicht nur die Jungs, sondern einen manifesten Antisemitismus oder ein manifestes Vorteil gegenüber Juden haben und jetzt zum Beispiel auch nach den Anschlägen der Hamas am 7. Oktober relativ klar gemacht haben, sie finden das eigentlich eher gut. Kriegen Sie diese beiden Erfahrungen zusammen oder wie gehen Sie damit um?
Also ich finde es sehr schwierig, dass wir über Jahre und nicht nur erst seit 2015 Menschen in Ghettos isolieren lassen. So nenne ich es mal. Wir haben es nicht geschafft, Menschen in unserem Land richtig zu integrieren, dass sie ihren Horizont erweitern können, sondern sie wohnen in der Regel zu Massen mit ihren eigenen Kulturen in Häusern, in Wohnblocks und sie haben gar nicht so die Kontakt zur Außenwelt. Ich nehme mal den Lockdown 2020 als bestes Beispiel. Wir hatten viele Kinder, die waren geflüchtet und waren dann über Wochen, Monate zu Hause und sprachen auf einmal kein Deutsch mehr, weil zu Hause läuft nur das Fernsehprogramm in ihrer Sprache. Man spricht nur die Sprache, man beschäftigt sich nur. Und die Jugendlichen, die zu uns kommen, die erweitern natürlich ihren Horizont, weil sie sehen Christen, sie sehen Juden, sie sehen Menschen aus aller Couleur. Und wenn man sie dann wieder zurückschickt, dann erleben sie etwas anderes. Und das haben wir einfach viel zu wenig, dass es Organisationen gibt, die sich um diese arabischen Jugendlichen kümmern, die ihren Horizont erweitert. Und dann ist natürlich klar, dass Antisemitismus wächst, denn wenn man mit der Muttermilch schon eingebläut bekommt, dass die Juden unsere Feinde sind und das hören sie immer wieder und sie hören nicht mehr auf unsere Nachrichten, weil ihre Eltern und die Älteren zu ihnen sagen, glaubt den Nachrichten in Deutschland nicht, das ist alle Lüge, dann schauen sie sich die Hassprediger auf TikTok an und das ist leider eine große Infiltrierung, die wir seit Jahren erleben und wir als Arche auch nicht erst seit dem 7. Oktober dafür waren, dann passiert das und dann müssen wir einfach Jugendliche in unsere Einrichtung auch lassen und die sagen, pass auf, es gibt einen erweiterten Horizont, guck den an, hältst du dich nicht an die Regeln, dann fliegst du natürlich auch raus, das passiert in der Arche auch. Aber wir brauchen Organisationen, die den Kindern nahestehen und ihnen helfen, weil das passiert in den Schulen ja häufig auch nicht.
Wir haben auf der einen Seite von Seiten der Wirtschaft ein, wir brauchen mehr ausländische Arbeitskräfte. Es gibt einen Mangel hier, es gibt einen Mangel dort. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, einen weit verbreiteten gesellschaftlichen Diskurs. Wir wollen nicht mehr Einwanderung, sondern weniger. Wie erleben Sie dieses Spannungsverhältnis in der Arche?
Also erstmal erlebe ich einen unglaublichen Sozialneid, gerade bei den Menschen, die schon lange, lange in Deutschland sind oder die deutschen Familien, die sagen, es werden alle gleich behandelt. Und wenn wir Wohnraum suchen und bei der Wohngesellschaft anrufen, dann hören wir immer wieder, der Wohnraum wird freigehalten für die Flüchtlinge. Und das schafft natürlich auch ein bisschen Frust bei den Menschen, das muss man auch verstehen. Und auf der anderen Seite müssen wir auch sagen, unser Sozialstaat ist eigentlich bankrott. Das wird uns eigentlich kein Politiker sagen, weil wir drucken ja auch Geld. Auf einmal ist dafür Geld da und dafür Geld da, aber im Grunde haben wir es gar nicht. Und man müsste eigentlich sagen, okay, Einwanderungspolitik, da muss man nochmal eine Regel vorsetzen und sagen, wir können nur so und so viel nehmen. Ich brauche dieses Jahr für die Arche 22 Millionen Euro an Spenden, für 10.000 Kinder und für 360 Angestellte. Nun kann ich es mir nicht erlauben, 10.000 weitere Kinder aufzunehmen, wenn ich nicht nochmal 22 Millionen habe. Das heißt, ich muss irgendwann einen Riegel vorsetzen und sagen, das kann ich leisten. Und auch unsere Bundesregierung muss sich bewusst sein, was können sie sich leisten, was können wir uns als Land leisten. Dann höre ich ganz oft, naja, wir haben ein Gesetz, wir müssen ja jeden reinlassen. Klar haben wir ein Gesetz, aber wenn Politiker etwas ändern wollen, dann ändern sie über Nacht Gesetze. Warum kann man auch nicht hier ein bisschen nachjustieren, nochmal den Taschenrechner in die Hand nehmen und schauen, was können wir uns leisten und was suggerieren wir der Öffentlichkeit? Das bedeutet nicht, wir lassen die Leute auf dem Mittelmeer verhungern oder wir lassen sie ertrinken, sondern wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung, aber wir haben sie eben nicht nur als Deutschland, sondern wir haben sie als westliche Welt. Und da müssen wir auch gemeinsam miteinander überlegen, in der EU und sonst wo, wie kann man das Problem lösen? Wir Deutschen, wir zahlen schon das meiste in der EU und wir müssen uns auch bewusst werden, dass wir auch eine Verantwortung haben für die Menschen, die in unserem Land sind. Und wir haben eben kurz über Antisemitismus geredet. 2015 haben viele Juden gesagt, passt auf, was jetzt nach Deutschland kommt. Das ist eine Gefahr für uns. Und wir haben gar nicht richtig zugehört. Und wir haben auch gar nicht in die richtige Richtung den Menschen Hilfe gegeben oder Unterstützung. Und es ist im Prinzip am 7. Oktober ist uns bewusst geworden, was wir eigentlich gemacht haben. Und wir müssen da besser aufpassen. Klar, wir müssen hinschauen, wir müssen die Menschen unterstützen, wir müssen ihnen Halt geben, gar keine Frage. Aber wir können das nur an Verantwortung übernehmen, wozu wir imstande sind und wozu wir in der Lage sind.
Das, was Sie gerade gesagt haben, Herr Siegelkrau, ich denke, dass eigentlich ein Großteil der Politiker aus der Ampelregierung das durchaus unterstreichen könnten. Und gleichzeitig machen die, das wird in Ihrem Buch recht deutlich, eine Politik, die offensichtlich damit nicht übereinstimmt. Woran liegt das?
Also erstmal möchte ich sagen, dass Politik und Regierungspolitik sollte Verantwortung übernehmen und Vorbildfunktionen. Und man sollte nicht zu den wichtigen Themen abtauchen. Man sollte sich auch nicht ständig uneins sein, weil das bringt auch Politikverdruss. Und wenn dann politische Institutionen wie Herr Lindner zum Beispiel sagt, naja, wir haben ja erst arme Kinder, seitdem 2015 die ganzen Flüchtlinge zu uns gekommen sind, und dann rudert er schnell wieder runter. Oder eine Familienministerin sagt, wir brauchen eine Kindergrundsicherung. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die 2 Milliarden oder 12 Milliarden kosten. Und dann einigt man sich auf einen faulen Kompromiss, der unterm Strich dann für die 5,6 Millionen Familien, die davon profitieren können, 30 Euro im Monat sind, ist ja ein Witz. Das heißt, wenn man ein bisschen nachschaut, was unsere jetzige Regierung macht, ist, zu den wichtigen Themen abzutauchen. Und da bin ich ganz klar. Und ich glaube, da spreche ich für viele meiner Freunde und für die Menschen, mit denen ich täglich zu tun habe. Und das sind nicht nur arme Menschen, sondern das ist die Bevölkerung, die auch wählt. Und die sind sauer, die sind frustriert, und wir wundern uns immer, warum so viele Menschen in die rechte Ecke gehen, weil sie Frustwähler sind und die AfD immer mehr Stimmen bekommt. Das liegt doch letztendlich daran, dass keiner das Ruder in die Hand nimmt und sagt, jetzt müssen wir mal nachjustieren. Warum kümmert sich keine Partei so richtig um die Bedürfnisse unserer Kinder? Das kommt immer so hoppla hopp, und ich erlebe viele Politiker, die in die Arche kommen, die dann mit mir reden und sagen, ja, gute Idee, dann lassen sie sich mit mir fotografieren oder auch mit der Arche und mit den Kindern der Arche, und dann gehen sie wieder nach Hause, und wenig passiert. Und das sieht ja die Bevölkerung, das sehen ja die Menschen in unserem Land, und deswegen sind sie sauer und frustriert, und deswegen muss man sich nicht wundern, warum auf der Straße die Leute sagen, wir sind so unzufrieden mit der Regierungspartei. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin es auch, aber ich weiß im Moment auch nicht, wer es besser machen kann, weil es im Moment auch irgendwie niemanden gibt, der sagt, so, ich nehme mal das Ruder in die Hand und ich verändere mal was.
Herr Siegelkrau, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.